Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen.
Hurra, schrie Dietrich, denn alle schrien. Und inmitten eines mächtigen Stoßes von Menschen, der schrie, gelangte er jäh bis an das Brandenburger Tor. Zwei Schritte vor ihm ritt der Kaiser hindurch. Dietrich konnte ihm ins Gesicht sehen, in den steinernen Ernst und das Blitzen. Aber ihm verschwamm alles vor den Augen, so sehr schrie er. Ein Rausch, höher und herrlicher als der, den das Bier vermittelt, hob ihn auf die Fußspitzen, trug ihn durch die Luft. Er schwenkte den Hut hoch über allen Köpfen in einer Sphäre der begeisterten Raserei. Auf dem Pferd dort ritt die Macht. Die Macht, die über uns hingeht und deren Hufe wir küssen, die über Hunger, Trotz und Hohn hingeht, gegen die wir nichts können, weil wir sie alle lieben, die wir im Blut haben, weil wir die Unterwerfung darin haben. Ein Atom sind wir von ihr, ein verschwindendes Molekül von etwas, das sie ausgespuckt hat. So beschreibt Heinrich Mann die fanatische Begeisterung des Protagonisten Dietrich Hässling in seinem 1914 erschienenen Roman Der Untertan. Vielleicht kennen Sie ja auch die Verfilmung dieses Buches von 1951. Der berühmte Regisseur Wolfgang Staude hat sie für die DEFA erstellt. Am Ende dieser Szene sitzt Dietrich da in einer Pfütze und wird vom Kaiser ausgelacht. Bei uns im Westen übrigens war der Film bis 1971 nur gekürzt zu sehen. Liebe Gemeinde, heute ist der 23. Sonntag nach Trinitatis. Ein etwas besonderes Ereignis, denn nur wenn Ostern im Jahr noch vor dem 3. April liegt, vielleicht sogar im Schnee, dann ist vor dem Ende des Kirchenjahres noch Platz frei für einen 23. Sonntag nach Trinitatis. Und das ist nur alle 3 bis 5 Jahre der Fall. Das Thema der Bibeltexte dieses Sonntags steht also eher nicht allzu oft im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Christsein in der Welt im Allgemeinen, man könnte auch formulieren Christsein im Staat. Daneben, dass dieser Sonntag eher die Ausnahme als die Regel ist, rotieren auch noch die vorgesehenen 6 Predigttexte. Ich habe einmal nachgeschaut. Über die heute vorgesehene Bibelstelle dürfte so nicht allzu bald wieder gepredigt werden. Genauer, das nächste Mal ist sie an der Reihe am 29. Oktober 2084. Ich lese also aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom im 13. Kapitel die Verse 1 bis 7. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen.
Liebe Gemeinde, es fällt mir schwer, bei Martin Luthers Wortwahl Untertan und Obrigkeit nicht diesen kleinherzigen, engstirnigen Charakter und die glänzenden Pickelhauben aus Heinrich Manns Roman vor Augen zu haben. Und leider wurde in der Geschichte ja genau dieser Paulustext schon allzu oft herangezogen, wenn Regierungen bedingungslosen Kadavergehorsam einforderten und die Kirchen sie dabei unterstützten. Ich denke, Beispiele könnte jeder von uns nennen. Um mich also dem Bibeltext mit weniger Vorurteilen nähern zu können, greife ich darum auch noch zu unserer neuen Basisbibel. Sie ersetzt immerhin Untertan durch Unterordnen und Obrigkeit durch staatliche Behörden. Dennoch, am Grundton der ersten Verse kommt niemand vorbei. Jeder Mensch soll sich den staatlichen Behörden unterordnen, denn es gibt keine staatliche Behörde, die nicht von Gott gegeben ist. Auch die jetzt bestehenden sind von Gott eingesetzt. Das heißt, wer sich gegen die staatliche Ordnung auflehnt, lehnt sich damit gegen die Anordnung Gottes auf. Und wer das tut, wird zu Recht bestraft werden. Liebe Gemeinde, vor 35 Jahren, 1989, da war ich ja noch auf der anderen Seite der Mauer. Aber war das der Grundton der Kirchen damals? Wer sich gegen die staatliche Ordnung auflehnt, lehnt sich damit gegen die Anordnung Gottes auf. Und wer das tut, wird zu Recht bestraft werden. Nach allem, was ich gehört habe über die Rolle der Kirche in der untergehenden DDR, war das nicht der Fall. Aber sind Paulus' Worte hier nicht ganz eindeutig? Was wäre da jetzt dagegen zu setzen? Diese Verse von Paulus gehören in einen bestimmten Kontext. Sie gelten nicht absolut. Wer jetzt Relativierung und Kontextualisierung, wie jetzt? Relativierung und Kontextualisierung, sind das nicht Pfui-Begriffe heute? Wird man in einer Diskussion der Kontextualisierung bezichtigt, dann gute Nacht. Auf Grautöne hinzuweisen, das gilt heute mal wieder als unschicklich, im medienwirksamen Schwarz-Weiß einerlei. Trotzdem, wollen wir Paulus ernst nehmen, so sollten wir diese Zeilen vielleicht doch nicht allzu wörtlich nehmen, denke ich. Oder wir sollten zumindest versuchen zu verstehen, was er damit wirklich gemeint haben könnte. Und dafür lohnt sich ein etwas genauerer Blick auf seine Worte. Zunächst einmal, Paulus' Ermahnung, staatlichen Anordnungen Folge zu leisten, gilt nicht nur für Christen. Jedermann heißt hier wirklich alle. Überhaupt, dieser ganze Absatz des Römerbriefes gilt offenbar für alle uns ganz allgemein. Die Passagen, in denen Paulus sich speziell an die Christen in Rom wendet, die finden wir vor und nach unserem Text. Da steht nämlich: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. So endet Römer 12. Und seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. So setzt Paulus anschließend fort. Das Gute und die Liebe als Erfüllung aller Gebote Gottes als besondere Aufgabe für uns Christen. Zumindest das Erste taucht aber auch in unserem Text auf, das Gute. Dafür ist der Staat nach hellenistischem und römischem Ideal überhaupt da, für das Gute. Es gibt ja ganz verschiedene politische Theorien, philosophisch-politische Theorien, was eigentlich ein Staat ist und wofür er steht. Zu Paulus' Zeit jedenfalls war es die vornehmste Aufgabe des Staates, seinen Bürgern ihre Rechte zu garantieren. Dafür zu sorgen, dass niemand sich sein Recht mit Gewalt erkämpfen musste. So ähnlich ist es ja auch heute noch bei uns gemeint. Auch unser Staatswesen dient in erster Linie der Einhaltung der gesetzlichen Regeln, die in unserem Fall das Volk sich erstellt. So jedenfalls das Ideal, die Idee. Heute und zu Paulus' Zeit. Und so schreibt Paulus auch über diese Verteidigung des göttlichen Guten gegen das Böse ganz folgerichtig: Tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr, von der Obrigkeit erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. 1900 Jahre nach Paulus hat Dietrich Bonhoeffer in diesem Zusammenhang in seiner Ethik von sogenannten göttlichen Mandaten gesprochen. Die göttliche Ordnung von Gut und Böse, die Regierung hat von Gott das Mandat, die göttliche Ordnung von Gut und Böse zu verwalten. Dabei ist sie unbedingt zu unterstützen. Allerdings, so Bonhoeffer, wird sie dem nicht gerecht. Schlägt sie sich gar auf die Seite des Bösen, dann verliert sie auch ihr Mandat, kann also nicht mehr als Gottes Dienerin verstanden werden. Das schreibt im Übrigen auch Paulus, wenn auch etwas versteckt. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen, setzt er fort. Um des Gewissens willen. Das Gewissen ist es bei Paulus, das unterscheidet zwischen Gut und Böse, zwischen göttlich und widergöttlich. Und damit ist dieses kleine Wörtchen Gewissen die Scharnierstelle des ganzen Textes. Tut der Staat nicht das Gute, das Gottgewollte, verkörpert die Obrigkeit gar das Böse, dann entsteht ein Dilemma, eine Situation, in der man immer gegen Regeln verstößt, egal was man tut. Jedenfalls, solange man keine Regel hat, die sozusagen von außen herangezogen werden könnte. Der gute Staatsbürger, der nichts hat als die Gesetze des Staates, der ist da natürlich aufgeschmissen. Macht er mit, tut er Böses und macht sich damit schuldig. Widersetzt er sich, verstützt er gegen Gesetze und macht sich ebenfalls schuldig. Anders der Mensch, für den auch alle staatliche Macht klar untergeordnet ist, der göttlichen, der allumfassenden Macht der Welt. Verstehen wir staatliche Macht als göttliches Mandat, als von Gott gegeben, verliehen, könnte man auch sagen, so haben für uns göttliche Gebote und Weisungen den höheren Stellenwert. Und zwei solcher göttlichen Gebote erwähnt auch Paulus genau vor und nach unserem Text, wie wir eben schon gesehen haben. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem und sei niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Ganz ähnlich haben es übrigens auch die Väter unseres Grundgesetzes gemacht, das vor 75 Jahren in der Frankfurter Paulskirche eingesetzt wurde. Genau vor den eigentlichen Gesetzestext schreiben sie diese Präambel. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa den Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Nehmen wir mal als Gesetz, dass der Friede in der Welt klar im Verwaltungsauftrag Gottes liegt, so wird hier durch diese Präambel klargestellt, dass dieses Mandat nur in der Verantwortung vor Gott und Menschen Bestand haben kann. Eben im Evangelium haben wir gehört, wie Jesus sagt: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Mag der Kaiser sein Konterfei auf jede Münze prägen, sein Machtbereich bleibt dennoch immer begrenzt. Mögen heute Gesetze ganz ordnungsgemäß durch Mehrheiten verabschiedet werden, auch ihr Machtanspruch kann nur begrenzt sein. Letzte Instanz für uns Christen in jedem Fall sind immer Gottes Gebote. Sie geben den Rahmen vor, in dem wir als Christen uns bewegen dürfen. 1989 als Beispiel habe ich bereits erwähnt. Hier ein paar aktuellere Fragen, die mich persönlich bewegen. Müssen Ja, dürfen wir Christen uns beteiligen an staatlich angeordneten Diskriminierungen, wie zum Beispiel in der Corona-Impfkampagne geschehen? Müssen, ja dürfen wir Christen es mittragen, wenn immer mehr bei uns um Schutz bittende Menschen zwangsweise in immer mehr zu sicheren Herkunftsländern umdeklarierte Länder verbracht werden? Müssen, ja dürfen wir jede Praxis der Sicherung der EU-Außengrenze akzeptieren, nur weil man sie in Gesetzesform gegossen hat? Ich frage mich hier, hat unsere Obrigkeit hier noch das Mandat als Dienerin Gottes, als Dienerin des Guten in der Welt? Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber er sagt auch, gebt Gott, was Gottes ist. Ich denke, da können wir uns nicht einfach auf die aktuelle Gesetzeslage berufen und unsere Hände in Unschuld waschen. Wir sind hier auch Gott etwas schuldig. Aber bemühen wir uns nicht auch schon darum? Die Kritik der Kirchen am beschlossenen Asyl- und Migrationspakt und der damit verbundenen Politik der Abschottung ist deutlich. Die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, der auch unsere sächsische Landeskirche angehört, ist Teil des Bündnisses United for Rescue, übersetzt zusammen für Rettung. Dieses Bündnis schickt die Rettungsschiffe CI 4 und 5, Sea-Watch 5 und die Humanity 1 auf Patrouille durchs Mittelmeer, sehr zum Ärger vieler Regierungen unserer sogenannten europäischen Familie. Die Argumentation auch der Kirchen lautet, wer Menschen wissentlich ertrinken lässt, indem er sie am Betreten des eigenen Hoheitsgebiets hindert, der hat hier sein göttliches Mandat verwirkt und muss mit dem zivilen Ungehorsam seiner Staatsbürger rechnen. Kürzer sagt es das Motto von United for Rescue, man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Liebe Gemeinde, all das steckt in diesem kurzen Text von Paulus mit drin. Auf den ersten Blick eine Ermahnung, sich an Gesetze und Ordnung zu halten, entpuppt er sich auf den zweiten zu einer klaren Eingrenzung, was staatliche Gewalt darf und was nicht. Wir alle leben in politischen Bezügen. Keiner lebt für sich allein. Aber wir alle leben auch vor allem, wie ich meine, vor Gott. Manchmal, wenn mich ein mulmiges Gefühl beschleicht bei dem, was unsere Obrigkeit so tut, dann nehme ich mir auch mal eine Münze zur Hand. Ein Geldschein tut es übrigens auch. Und überlege, für welche Bereiche meines Lebens dieses Geld steht und welche Bereiche davon besser nicht berührt werden sollten. Und der Friede Gottes, der auch hier wieder höher ist als all unsere Vernunft, erhalte unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.